Jesus, es ist so schön, diese wunderbaren Menschen zu sehen, die an deinen Tisch gekommen sind. Und es ist so gut, dass wir an deinem Tisch immer was Gutes zu essen bekommen. Dass da Wein in Hülle und Fülle ist, dass da einfach genug für jeden ist und dass für jeden ein Platz ist. Und wir sind hier, um an deinem Tisch Platz zu nehmen. Und da kommen nicht irgendwelche Kellner, sondern da kommt dein Geist, da kommst du. Und versorgst uns. Und ich bete, dass du uns heute versorgst mit dem, was wir brauchen und noch viel, viel mehr. Jesus, wir lieben dich. Du bist Kellner und König. Was für eine Kombination. Wir lieben dich und wir erwarten, dass du sprichst durch deinen Geist. Amen. Ha, schönes Bild. Hatte ich auch vorher noch nicht. Ihr Lieben, wir kommen aus einer Woche, wo es um den Kampf ging. Und ich weiß nicht, vielleicht fühlt sich manchmal so ein Tag für dich, harte Arbeit auf der Firma, im Garten, wo auch immer, wie so ein harter Kampf an. Und was ist das Schönste, wenn du nach Hause kommst, Schuhe aus, weggeschleudert, zack aufs Sofa, Pilzchen aufgemacht, endlich Ruhe. Fühlt das irgendjemand nach so einem Tag? Sag, ach, nice. Und dann kannst du deine Schuhe wegräumen. Oh, warte später, lass mich erstmal in Ruhe. Jetzt ist erstmal ankommen. Hey, wir sehnen uns so oft nach so herausfordernden Momenten nach Ruhe. Einfach mal locker lassen, chillen. Vielleicht ist abends auch ein Whisky mal drin. Nice. Einfach mal nicht denken. Keiner will was. Ruhe. Das ist so tief in uns drin und die Botschaft, die ich heute für dich habe, wird dich nerven. Sie wird dich wirklich nerven, weil wenn wir vom Kampf reden, dann reden wir nicht von Teilzeitkämpfen, sondern wir reden von einem täglichen Kampf. Und das Thema heute ist wie die Fokuswoche, hey, bleib gerüstet. Warum ist es so wichtig, gerüstet zu bleiben? Weil dieser Kampf nicht aufhört. Und ich weiß, das ist etwas, das wollen wir nicht hören, das willst du nicht hören, das nervt mich. Aber es ist die Wahrheit. Aber wir haben trotzdem so diese Sehnsucht nach Ruhe, nach Frieden, Schuhe aus, was Nettes trinken, Frieden. Wenn wir davon reden, gut gerüstet zu bleiben, dann heißt das, dass wir in einer Spannung bleiben. Aber trotzdem ist es so, so wichtig, diese Sehnsucht in uns soll gestillt werden. Das haben wir gerade gesungen. Und das ist das, was wir immer wieder als diesen Frieden beschreiben, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Diese Momente der Ruhe, des Zufriedenseins, des sich sicher fühlens sollen da sein, wo sein Frieden unser Herz berührt. Und zwar trotz aller Umstände, trotz Kampf, der nicht aufhört. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir diese Predigt noch nach der Fokuswoche halten und du wirst so, so viele gute Möglichkeiten gefunden haben. Die ganze Waffenrüstung heißt in diesem Heft nochmal beschrieben und wir sind die Durchgänger als Gemeinde. Falls du das verpasst hast, nimm dir bitte noch so ein Heftchen mit, das liegt draußen im Foyer und wir bestellen auch noch nach, wenn sie nicht reichen. Mari und ihr Team haben wunderbare Arbeit geleistet, um dieses Heft aufzustellen. Und hier wird nochmal beschrieben, hey, welche Teile der Waffenrüstung sollen wir anziehen? Wie können wir gerüstet bleiben? Es ist so, so wichtig, weil dieser Kampf nicht aufhört. Unsere Sehnsucht nach Frieden wird dargestellt, wo wir verstehen, dass wir Frieden haben können, dass wir Ruhe haben können, trotz der Umstände, in der wir stehen, trotzdem, dass der Kampf nicht aufhört und weitergeht. Und dann ist uns etwas versprochen, dass es einen Moment geben wird, wo wir in diese vollkommene Ruhe eintreten werden. Ich möchte euch das mal vorlesen aus Hebräer 4. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes und für seine Gemeinde und für seine Kinder, die noch in der Zukunft liegt, Friends. Es liegt noch in der Zukunft, es ist noch nicht da. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit, vom Kampf ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Herr, das ist etwas, das ist uns versprochen. Es wird diesen Moment geben, wo wirklich jede Anspannung von uns abfallen wird, wo die Arbeit ruht, wo der Kampf ruht, wo das alles vorbei ist. Aber das ist noch nicht jetzt. Wird dann sein, wenn Gott in Herrlichkeit wiederkommt, Christus auf diese Erde kommt und dem ganzen Kampf ein für alle Mal ein Ende setzen wird. Und dann wird diese vollkommene Ruhe kommen. Bis dahin leben wir in diesem Frieden, der höher ist als alles das, was wir begreifen können. Denn in diesen Umständen, in denen wir leben, hat man normalerweise keine Ruhe und keinen Frieden. Und deswegen ist er so besonders, deswegen ist er so göttlich, dass wir in diesem Kampf immer wieder zur Ruhe und in diesen Frieden kommen können. Und je besser und wir gerüstet sind und bleiben, desto mehr Frieden haben wir. Hey, wenn wir darin bleiben, dass wir geschützt sind mit Helm, Brustpanzer, Gürtel, guten Schuhen und einem Schwert, desto mehr Ruhe und Frieden haben wir. Denn da, wo ich mich gut gerüstet weiß, wird der Feind mich auch nicht gut angreifen. Hat er keinen Bock drauf. Beißt er sich die Zähne aus. Vergeudet er Pfeile, die er abschießt. Aber wenn ich diese Sehnsucht habe, die Rüstung mal endlich loszuwerden, auszuziehen, Schuhe, Füße hochlegen und dann irgendwie mit entblößtem, ja, ohne gerüstet zu sein, da sitze, dann bin ich angreifbar. Und wir wollen uns heute ein bisschen mit dem auseinandersetzen, welche Strategien hat der Teufel eigentlich, um uns anzugreifen. Weil er ist nicht blöd. Er versucht dich immer da zu erwischen, wo du schwach bist. Und der Teufel kennt dich richtig gut und er weiß, wo deine Schwachpunkte sind und er versucht dich da anzugreifen. Warum? Weil er hinterhältig ist. Er ist verschlagen, heimtückisch, bösartig und voller Hass. Er kämpft nicht fair. Er sagt nicht, hey, weißt du was, morgen um 12.13 Uhr komme ich vorbei und ich versuch mal. Sondern er kommt immer dann, wenn du keinen Bock hast. Er kommt immer dann, wenn du dich am schwächsten fühlst. Dann kommt er und versucht, dir richtig eine reinzuballern. Das ist seine Art, das ist sein Wesen, weil er dich hasst. Er greift dich an, wenn du müde bist, wenn du schwach bist. Und jetzt kommt meine ganze Liste und ich guck mal, ob du dich irgendwo wiederfindest, ob du irgendwas fühlst. Er greift dich an, dann, wenn du in Selbstmitleid versinkst. Ja, wenn du nicht gesehen wirst, wenn du nicht wertgeschätzt wirst, wenn du nicht wahrgenommen wirst oder dich übergangen fühlst. Mann, das ist auch wirklich gemein. Wenn dir Unrecht geschehen ist. Und damit meine ich nicht, dass dir vielleicht jemand die Vorfahrt genommen hat, sondern dass dir richtig jemand übel mitgespielt hat. Und du diesen Schmerz und diese Verletzung tief in dir spürst. Weißt du was, dann ist er da und versucht nochmal das Messer umzudrehen. Er ist aber auch da, wenn du dich nicht gut verbunden fühlst mit dir und deinen Gefühlen, wenn du gar nicht weißt, was in dir ist, wenn du so taub geworden bist, dann versucht er dich weiter einzubauen in dieses taube Gefühl, in diese Gefühlslosigkeit, in diese Orientierungslosigkeit. Da, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen und du unsicher bist, da kommt er und bietet dir, ne, Bettina hat es erzählt, der bietet dir an, hey, das ist viel zu schwer für dich. Ja, das ist viel zu einfach. Er bietet dir Dinge an und du kannst sie nehmen und glauben. Immer dann, wenn wichtige Entscheidungen anstehen oder wenn du dich überfordert fühlst. Ja, ich kann das alles nicht, es ist viel zu viel. Wer kann das schaffen? Dann kommt er, ja, du bist ja auch ein Versager, hast ja auch nichts drauf. Dann kommt er, wenn du Angst hast. Angst ist einer seiner Lieblingsspielzeuge. Erschrecken, Angst machen, dich nicht schlafen lassen, Angst zu haben, dass du nicht gut versorgt bist. Wenn du gerne gut dastehen möchtest und nach Anerkennung dich sehnst, ja, wenn du sagst, ey, hallo, hier bin ich, sieh mich doch. Zweifel. Oder dann, wenn du deine Verantwortung nicht wahrnimmst. Wenn wir so nach uns nach Ruhe sehen, haben wir auch keinen Bock auf Verantwortung. Nervig. Für die Familie Verantwortung, im Job Verantwortung, doof. So, es gibt so die Momente, haben wir keinen Bock drauf. Und dann ist er da. Wenn du dich gerade so richtig toll fühlst, das gibt's auch. Look at me, ich bin so geil. Ich hab's so drauf, meine Güte. Ich wünsche dir, ihr werdet alle so cool wie ich. Dann kommt er und ballert dich nieder. dann hat er dich eigentlich schon, wenn du so drauf bist. Und wenn du Schuld hast in deinem Leben, die du dich nicht traust zu bekennen, oh, das ist auch so das zweite Lieblingsspielzeug von ihm, dir zu sagen, das darf niemand wissen, dich darin gefangen zu halten. Und du stehst da und weißt nicht, was du tun sollst, weil wenn das jemand über dich wüsste, wenn das rauskommen würde, wie würdest du dastehen? Das sind alles so Situationen, es gibt noch hunderte mehr. Aber weißt du, was hinter all diesen Dingen eigentlich steht? Hinter all diesen Herausforderungen, Situationen, Emotionen, Gefühlen steht eigentlich ein Bedürfnis. Hey, wer bin ich? Wer sieht mich? Wer gibt mir Sicherheit? Wo finde ich Frieden? Wo komme ich zur Ruhe? Das sind alles Bedürfnisse, die wir haben. Und hast du mal gemerkt, bei all dem, was ich vorgelesen habe, da steht immer ein Bedürfnis hin. Wenn da große Angst ist, dann ist da ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und die Angst ist dann so groß, wenn du nicht weißt, wo finde ich jetzt Sicherheit? Dann ist die Angst da, weil es ist, ja, wer schützt mich? Hey, wenn es darum geht, gesehen zu werden, hey, wir haben alle ein Bedürfnis nach gesehen werden. Und dann kann ich darum kämpfen, dann kann ich darum ringen, dann kann ich versuchen, mir irgendwie einen Raum zu schaffen, in dem ich gesehen werde. Und dann klappt es meistens nicht. Wenn ich weiß, wo finde ich das? Wer sieht mich? Dann wird auch diese Angriffsfläche auf einmal verschwinden. Wir müssen wissen, wo unsere Bedürfnisse wirklich gestillt werden. Denn alle Angriffsfläche, und das behaupte ich jetzt einfach mal wirklich, weil ich das glaube, alle Angriffsfläche, die wir dem Teufel bieten, kommt aus einem unerfüllten, ungestillten Bedürfnis heraus. Und wenn ich weiß, wo meine Bedürfnisse wirklich gestillt werden, und so sehr man sich das manchmal wünscht, meistens ist es nicht die Frau und nicht die Familie und nicht die Kirche, sondern es ist Gott allein. Wenn ich darin, und das muss ich wissen, und das ist die Waffenrüstung, wenn ich weiß, hey, ich bin gerettetes Kind Gottes, nicht meine Kirche hat mich gerettet, nicht mein Bankkonto hat mich gerettet, nein, es ist Christus, der mich gerettet hat. Ja, seine Gerechtigkeit, mein Brustpanzer, seine Gerechtigkeit. Ja, ich mache Fehler, aber das wird mir nicht mehr angekreidet, weil seine Gerechtigkeit schützt mich. Wenn ich das weiß, es kommt immer wieder darauf zurück, es ist Gott, bei dem alle meine Bedürfnisse zu Frieden kommen. Und damit verschwindet die Angriffsfläche. Ich möchte dir jetzt mal ein paar Geschichten vorstellen aus der Bibel. Und davon sind die meisten keine Erfolgsstories. Weil die Bibel ganz ehrlich ist mit Menschen, die mit Leidenschaft Gott gedient haben, aber in Kämpfen standen. Aber als erstes möchte ich dir trotzdem eine Erfolgsstory mitgeben. Und das ist, wie könnte es anders sein, Jesus selbst. Weißt du, wann der Teufel zu Jesus kommt, um ihn herauszufordern? Nach 40 Tagen Fasten. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt eine Gebets- und Fastenwoche. Nach 3 Tagen Fasten werde ich ungeduldig. Mir ist kalt. Ich bin maximal genervt. Weißt du, fühlt das jemand? Hat das jemand mal durchgemacht die letzte Woche? Ja? Und in dieser Situation ist eine kleine Bitte von meinem süßen kleinen Sohn eine riesige Herausforderung. Da gelassen zu bleiben, da in Ruhe zu bleiben, da sagen, ja, ich puzzle mit dir, klar, voll gerne. Und Jesus war 40 Tage in der Wüste. Und jetzt stell dir mal vor, dir nimmt jemand für einen Tag das Essen weg und dein Handy. Und du bist ganz alleine mit dir selbst, ohne Nahrung. Weißt du, das ist immer noch so unser Fluchtpunkt. Ab ins Handy. Hab noch was zu tun, mal Nachrichten checken und so weiter. Merkt ihr, dass wir ganz oft flüchten? Jesus hat 40 Tage ohne Handy und ohne Essen in der Wüste verbracht. Nachts war es unfassbar kalt, tagsüber war unfassbar heiß. Und am Ende dieser Zeit kommt der Teufel und versucht, Jesus reinzulegen. Versucht, ihn herauszufordern, ihn anzugreifen. Aber Jesus war gerüstet. Er wusste, wer er ist. Er wusste, wer sein Vater ist. Er wusste, was sein Auftrag ist. Und er wusste, dass alles das, was der Teufel ihm anbieten kann, nichts ist, Dreck ist. Auch wenn es sich in so einer Situation, wo er 40 Tage gefastet hat, wo er alleine gewesen ist, vielleicht sogar interessant angehört hat. Aber Jesus hat nicht nur gechillt in der Wüste und irgendwie versucht durchzukommen, sondern hat sich füllen lassen in der Gegenwart seines Vaters. Er hat die Schuhe nicht ausgezogen, um in dem Bild zu bleiben, sondern er ist gerüstet gewesen. Und deswegen konnte er dem widerstehen, was der Teufel ihm angeboten hat. Und diese Sehnsucht nach Aufgeben, ja, das, was uns menschlich so, nach dieser Erleichterung, dass diese Last einfach weggeht, hey, gib mir einfach was zu essen, lass mich in Ruhe, ich habe Hunger, gib mir einen Mantel oder gib mir einen Pool, in den ich reinspringen kann. Ja, das wären so unsere menschlichen, das sind so die Bedürfnisse, aber Jesus wusste, meine Bedürfnisse sind gestillt auf eine Art und Weise, die von Gott herkommen. Springen wir mal ins Alte Testament, in eine Geschichte zum ersten König Israels. Über den gibt es so viel zu sagen. Aber es gibt eine Situation, und zwar hat Gott seinem Volk gesagt, ihr habt nichts zu schaffen mit Hexen, Kinderopfern, Geisterbeschwörern, Zauberei in jeder Form. Es ist dem Herrn ein Gräuel. Es ist nicht auszuhalten. Und das sagt Gott nicht, weil es nicht funktioniert, weil da nicht dämonische Mächte sind, die wirksam sind, sondern er weiß, dass sie da sind. Aber er sagt, hey, damit habt nichts zu schaffen. Solche Leute, die das praktizieren, vertreibt aus eurem Land. Habt damit nichts zu schaffen. Der Einzige, auf den ihr euch werfen sollt mit euren Fragen, mit euren Herausforderungen, mit euren Ängsten, das bin ich. Jetzt möchte ich euch etwas vorlesen über Saul, erster König von Israel. Samuel war inzwischen gestorben. Das war der Prophet, der Saul gesalbt hatte. Und ganz Israel hatte um ihn getrauert. Er war in seiner Heimatstadt Rama begraben worden. Das zum Kontext. Saul hatte alle Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land Israel verbannt. Der König tut, was Gott möchte. Er ist gehorsam. Er vertreibt alle Totenbeschwörer und Wahrsager aus Israel, sagt, hey, wir als Volk Gottes haben damit nichts zu schaffen. Und wie oft haben wir unsere Werte, stehen dafür ein, sagen, hey, das ist ganz klar, das ist meine Meinung, das ist meine Überzeugung, dafür stehe ich. Und das hat Saul hier auch getan. Hey, ich bin gehorsam. Dann kommt aber Folgendes. Israel wird angegriffen von den Philistern. Und jetzt kommt's. Als Saul das Heer der Philister sah, erschrak er sehr. Er sieht eine Übermacht, er sieht eine Armee, die ihn einfach zu Tode erschreckt. Und er fragt den Herrn, was er tun soll. Aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Los, noch durch die Propheten. So, wie oft haben wir Situationen, da ist eine Situation, die überfordert uns. Und dann sagen wir, hey Gott, sag mir, was ich tun soll. Und dann kommt vielleicht gerade erstmal nichts. Was macht Saul? Der von Angst ergriffen ist, der in Panik ist, der die Verantwortung für ein ganzes Volk hat und um sein Leben und das Leben seines Volkes fürchtet. Da sagte Saul zu seinen Dienern, sucht eine Frau, die die Geister der Toten herbeirufen kann. Ich will sie fragen, was ich tun soll. Seine Diener antworteten, in Endor lebt eine Totenbeschwörerin. Merkst du, was hier passiert? Hier ist ein Mann, der eigentlich weiß, was richtig ist, der sogar das Richtige tut, dann, wenn es gerade nicht trubelig ist, dann, wenn er gerade nicht in Panik ist und keine Angst hat. Und dann kommt der Moment, wo die Angst kommt, wo die Situation so überwältigend ist und er hat gerade niemanden, der ihm sagt, was er jetzt tun soll. Und er schmeißt alles über Bord. Und da, wo er selber gesagt hat, das ist bei der Todesstrafe verboten, fragt so, hey, ihr als meine Diener, ihr wisst doch Bescheid, wo gibt es hier jemanden, den ich befragen kann? Und wir schmeißen auf einmal, so wie Saul, unsere Überzeugung, unsere Werte über Bord, weil wir Angst haben. Weil wir hoffen, dass uns irgendjemand, und es ist uns dann in diesen Situationen egal wer, helfen kann, aus der Situation herauszukommen. das kann Krankheiten sein, das kann was weiß ich nicht sein. Und wir sind bereit, oft krumme Dinge zu tun und unsere Überzeugung über Bord zu werfen, wenn wir Angst haben, so wie Saul in dieser Situation. Andere Situation, sein Nachfolger David, viel bekannter, ja, er ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Aber es gibt eine Situation im Leben von David, wo er seine Verantwortung nicht wahrnimmt. Wo er sagt hat, hey, ich mache Urlaub. Ich brauche mal Ruhe. Ich lese euch das vor. 2. Samuel 11. Im nächsten Jahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, ja, das war so Saisoneröffnung, lass uns mal wieder auf die Fresse hauen, schickte David Joab mit seinen Männern, um dem ganzen Heer Israels in dem Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Raba. Jetzt kommt's. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. So, die Könige ziehen in den Krieg mit ihrem Heer. Und David hat das eigentlich immer gemacht. Aber jetzt war der Moment, wo er keinen Bock auf diese Verantwortung hatte, wo ihm das zu anstrengend war. Und sagt, ach komm, Joab, geh mal. Spielt mal diesen Kampf. Mach das mal ohne mich. Ich bleib zu Hause. Und dann geht's weiter. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe. Er hat einfach gepennt, gechillt, Urlaub gemacht und ging auf dem Dach des Palastes umher. Das heißt, er hatte nichts zu tun. Er war gelangweilt. Er hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen und wusste nichts mit sich anzufangen. Und da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Und dann geht's weiter. Er schickte seinen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Dann holte er sie in seinen Palast, schlief mit ihr, sie wurde schwanger und er musste leider ihren Ehemann umbringen lassen. David hat seine Verantwortung als König in der Situation nicht wahrgenommen. Er hätte auch spielsüchtig werden können, alkoholkrank werden können, da hätten wir jetzt verschiedene Sachen, aber er war in dem Punkt scharf auf diese Frau. Aber der Punkt ist nicht, was hat David getan, sondern das Punkt war, er hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen. Er hat seinen Platz beim Herrn nicht eingenommen. Das wäre alles nicht passiert, hätte er das getan, was von ihm erwartet worden wäre. Hey, und wie oft ziehen wir uns aus dem heraus, was eigentlich in unserer Hand liegt, in unserer Verantwortung liegt? Und dann kommen wir auf dumme Gedanken. Das ist das, was David passiert ist. Da, wo wir locker lassen und sagen, ach komm, lass die anderen mal machen, die brauchen mich nicht, die kriegen das ohne mich hin. Ja, ich habe eine starke Frau, die schafft die Familie auch ohne mich. Ich ziehe mich raus. Ach, die Gemeinde, da sind so viele Leute, die können das alle besser. Da braucht mich keiner. Das sind die Situationen, in der David auf die Fresse gegangen ist. Der wollte das nicht. Der hat ja nicht gesagt, ach, ich bleib mal zu Hause, vielleicht kriege ich die Frau von Uriah. Das war nicht sein Ding. Sondern er sagte, boah, ich nehme einfach meine Verantwortung nicht wahr und ich lebe in den Tag und guck, was kommt. Ach, da kommt eine schöne Frau. Mensch, machen wir das doch. So, da, wo du deine Verantwortung nicht wahrnimmst, da kommst du auf dumme Gedanken und da passiert Dinge, die du eigentlich nie wolltest. So ist es David passiert. Und ein letzter, das finde ich eigentlich am krassesten. Herr, die größte Angriffsfläche ist oft da, wo du gerade den größten Triumph, das begeisterndste Erlebnis deines Lebens hattest. Ja, wenn du erlebt hast, hey, Gott war da, ich durfte hier etwas erleben, ich bin voll, Wahnsinn. Und dann kommst du nach Hause und die Anspannung fällt ab und dieses Hoch lässt dich irgendwie unvorsichtig werden. Wir springen in die Geschichte von Elia und ich möchte euch von seinem absoluten Triumph vorlesen. Elia stellte sich vor das Volk und sagte, hey, wie lange noch wollt ihr hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. So das Volk Israel hatte sich überlegt, hey, vielleicht gibt es noch bessere Götter als den Herrn. Und Elia springt hier gerade der Draht aus der Mütze und er sagt, jetzt entscheidet euch. Da sagte Elia zu ihnen, ich bin als einziger Prophet des Herrn übrig geblieben. Baal, ja, ein Gott, dem man die Kinder damals geopfert hat, dagegen hat 450 Propheten. Ich bin einer, da sind 450. Ich stehe für Gott, den Herrn, den Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Hier sind 450, die stehen für Baal. der, der eure Kinder ins Feuer schickt. Und dann geht's weiter. Holt zwei Stiere und die Propheten des Baals sollen sich einen aussuchen, ihn in Stücke zerschneiden und auf das Holz legen, doch ohne es anzuzünden. Ich werde den anderen Stier vorbereiten, auf das Holz legen, es aber ebenfalls nicht anzünden. So, dann waren die Spielregeln. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und das Volk antwortete, das ist gut. Megaspektakel, finden wir richtig nice. Was passiert? Die Baalspriester fangen an, bis in die Ekstase gehen sie und es passiert nichts. Elia macht sich richtig lustig über sie und jetzt ist er dran. Elia betet, antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete da sogar den Graben aus. Die Details habe ich übersprungen, könnt ihr gerne alles nachlesen in 1. Könige 18. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Was für ein Moment, ein einziger, aufrechter Prophet Gottes gegen 450 Baalspriester und das ganze Volk, das sich unsicher ist. Und Elia betet und dieses Wunder passiert und das ganze Volk erkennt, der Herr ist Gott. Hey, was muss das für ein Gefühl für Elia gewesen sein? Sagen, hey, ich stehe da alleine gegen 450 Baalspriester und das ganze Volk, weil ich zu Gott gebetet habe, erkennt, dass der Herr Gott ist. Was für ein Moment. Also ich glaube, größer kann man nicht sein. Also was für ein Moment. Der Tag danach. Ahab erzählte Isabel, seiner Frau, alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baals Propheten, ah ja, das ist auch ein Detail, mit dem Schwert getötet hatte. Er hat 450 Männer tatsächlich getötet. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihn ausrichten, die Götter sollen mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, was du mit ihnen gemacht hast. Sie droht ihm, und zwar mit dem Tod. Da bekam Elia Angst. Warum bekommt Elia hier Angst? Er hat doch gerade erlebt, wie Gott Feuer vom Himmel geschickt hat, wie ein ganzes Volk erkannt hat, dass der Herr Gott ist. Und was passiert? Elia hat Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging alleine eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Und jetzt kommt's. Schließlich sank er unter einen Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagt er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Hä? Wie kann ein Mann 24 Stunden nach dem krassesten Erlebnis seines Lebens so dermaßen, oder 48 Stunden in dem Fall, in Depression verfallen, lebensmüde sein, sagt Herr, ach, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Weil eine übel gelaunte Königin gesagt hat, ich bring dich um. Sagt der Herr Gott Israels, der Schöpfer von Himmel und Erde, steht auf meiner Seite. Ich habe es gestern erlebt und zwar auf eine Art und Weise, wie sie wahrscheinlich nie wieder jemand so krass erleben wird mit Feuer und was weiß ich nicht. Und jetzt habe ich Angst. Wir sind so gefährdet in diesen Momenten, wo wir krasse Dinge mit Gott erleben, weil wir dann oft nachlassen in unserer Wachsamkeit. Ja, es ist so, wow, was für ein krasser Tag. Jetzt Schuhe aus, Füße hoch. Whisky trinken. Und wir legen unsere Rüstung ab. Elia hat hier seine Rüstung abgelegt. Er war nicht mehr geschützt in dem Moment, dass er sagen könnte, weißt du was, ist mir völlig egal, was Isabel sagt. Hast du gesehen, was gestern passiert ist? Alter, ich ziehe doch diese Rüstung jetzt nicht aus. Irgendwo hat er seine Rüstung abgelegt. Und ein Pfeil der Angst hat ihn getroffen und er wollte einfach nur sterben und wurde depressiv. Warum habe ich euch diese ganzen Geschichten mal kurz im Zeitraffer versucht nahezubringen? Weil wir als Menschen alle unsere Schwachpunkte haben. Wir stehen alle in der Herausforderung, dass wir versuchen, unsere Bedürfnisse an falscher Stelle irgendwo entweder befriedigt zu bekommen, beziehungsweise uns das zu nehmen. Und wenn wir es nicht schaffen, versinken wir in Angst, Furcht, Depression. Nehmen uns einfach, was wir kriegen können, ist besser als nichts. Und der Teufel kann uns niederstrecken. Ey, wo ist dein Schwachpunkt? Wo bist du angreifbar? Wo hat er dich in den letzten Malen immer wieder erwischt? Was ist dein Schwachpunkt? Ich sage das nicht, um dich zu ärgern, um dich zu quälen, sondern dir zu zeigen, hey, da ist eine Strategie dahinter. Er kennt dich und er versucht, diese Punkte zu nehmen und dich niederzudrücken. Und wenn wir das wissen, dann frag dich mal, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter? Was brauche ich eigentlich in diesen Situationen, wo ich immer eins auf die Fresse kriege vom Feind? Was brauche ich dann eigentlich? Wonach sehne ich mich eigentlich? Bleib gerüstet, indem du weißt, wer du bist, indem du weißt, wer er ist. Ja, nimm dir dieses Heft nochmal vor. Schau nochmal rein. Und dann frag ihn, wenn du es selber nicht weißt, Herr, was brauche ich eigentlich? Ich verstehe mich gerade selbst nicht. Und dann bitte ihn, dieses Bedürfnis in dir zu stillen. Das kann keine Versicherung, keine Kirche, keine Familie, das kann nur Gott. Und dann wird dieser Kampf nicht aufhören. Aber du wirst Frieden haben. Und die Angriffe werden abprallen an dir. Sie werden dich nicht verletzen, sie werden dich niederstrecken oder zu irgendwelchen Dingen zwingen, die du eigentlich gar nicht tun willst. Wir sind dann geschützt, wenn wir unsere Bedürfnisse bei ihm stillen lassen, an seinem Tisch. Ich möchte für dich beten. Jesus, ich bin so dankbar, dass die Fülle bei dir ist. Du kennst mich durch und durch, du kennst meine Bedürfnisse und du weißt, welche Angriffsfläche ich dem Feind biete, wenn diese Bedürfnisse nicht gestillt sind. Jesus, und wir halten jetzt unsere Herzen hin und sagen, ja, immer wieder passiert es, dass wir durch Angriffe des Teufels verletzt werden, in Angst, Zweifel, Depression hineingestürzt werden, dumme Dinge tun. Dinge tun, die dich eigentlich verachten, wo wir doch eigentlich das tun wollen, was du liebst. Herr, wir bekennen dir, wir sind so schwach. Und trotzdem gibst du uns diese wunderbare Rüstung. Und über diese Rüstung hinaus hast du einen Tisch für uns vorbereitet, an dem all unsere Bedürfnisse gestillt werden. Jesus, ich bekenne, dass ich oft meine Bedürfnisse nicht zuerst bei dir versuche, zu gestillt zu bekommen. Und ich weiß, dass es meinen Geschwistern ganz häufig auch so geht. Heiliger Geist, komm bitte jetzt und zeig uns überhaupt, was eigentlich meine Bedürfnisse wirklich sind. Was fehlt mir eigentlich? Und wo es klar ist, dann komm du, Geist Gottes, und füll diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis in mir. Ich segne dich damit, dass du ehrlich sein kannst vor deinem Gott. Sag ihm, was dir fehlt, was du brauchst. Und dann bitte ihn, das zu füllen, was in dir fehlt. Denn nur bei ihm werden wir wirklich zur Ruhe kommen, wirklich zu diesem Frieden kommen. Und dann kann der Feind abfeuern, was er will. Es wird abprallen. Danke, Geist Gottes, dass du jetzt so viel aufdeckst, Offenbarung gibst. danken dir, dass an deinem Tisch für alle immer genug ist. In Jesu Namen. Amen.